SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg rumort es heftig in der deutschen Parteienlandschaft, vor allem bei den Grünen. Nach dem angekündigten Rücktritt des Bundesvorstands der Partei will jetzt der gesamte 10-köpfige Bundesvorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten. Die Einzelheiten von Ronald Lessig.
Am Abend wurde ein Schreiben der Jugendfunktionäre verbreitet. Es ist an den Parteivorstand und die Grüne Bundestagsfraktion adressiert. Darin wird als Grund für die Austritte der zugespitzte Konflikt zwischen der Jugendorganisation und der Partei genannt. Als Beispiele werden das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Auseinandersetzung um die Räumung des Braunkohlestandorts Lützerath und die Asylrechtsverschärfungen angeführt. Eine personelle Neuaufstellung werde nicht zur Neuausrichtung der Partei in unserem Sinne führen, heißt es in dem Schreiben. Nötig sei wieder eine linke Kraft, die diejenigen anspreche, die in Armut lebten, nicht mehr wählen gingen oder sich den Rechten zugewandt hätten. Diese Kraft werde die Grüne Partei nicht mehr werden.
Ja, ziemlich harte Worte aus der eigenen Jugendorganisation. Jetzt geht's aber ja nicht nur um die Partei an sich, sondern auf Bundesebene eben auch um die Bundesregierung. Und wie lange die Grünen da noch mitmachen wollen? Das ist eben die Frage. Vizekanzler Robert Habeck hat sich dazu am Abend in den ARD-Tagesthemen aber klar geäußert.
Ich werde darauf hinwirken, dass der Auftrag, der uns gegeben wurde, zu Ende gebracht wird. Also, dass diese Legislatur vernünftig zu Ende gebracht wird. Aber natürlich für die Partei, für den Wahlkampf ist dieser Tag heute ein Auftragtag. Ein Auftrag, nach vorne zu gehen und die eigene Leidenschaft, die eigenen Ideen noch mal klarer rauszuarbeiten und ins Schaufenster zu stellen.
Robert Habeck von den Grünen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York den Vorschlag Chinas und Brasiliens für einen Frieden in seinem Land erneut abgelehnt. Die beiden Länder hatten vorgeschlagen, die Frontlinie einzufrieren. Martin Ganselmeier.
Der ukrainische Staatschef Zelensky hatte zwei wichtige Botschaften für die Weltgemeinschaft. Russland ist dabei, die gesamte Energieinfrastruktur der Ukraine zu zerstören und plant sogar Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine. Dies habe er aus einem alarmierenden Bericht seines Geheimdienstes erfahren. Wörtlich sagte Zelensky, so bereitet sich Putin auf den Winter vor, in der Hoffnung, Millionen und Abermillionen von Ukrainern zu quälen. Zelensky warnte vor den verheerenden, weit über die Ukraine hinausreichenden Folgen einer nuklearen Katastrophe durch russische Angriffe. Bereits jetzt habe Russland sämtliche Wärme- und Wasserkraftwerke der Ukraine zerstört. Auch deshalb, und dies war die zweite Botschaft seiner Rede, gebe es keine Alternative zum Friedensplan der Ukraine. Nur ein Rückzug aller russischen Streitkräfte aus der Ukraine gewährleiste, dass Putin nicht nach einigen Jahren wieder angreift.
Ja, und diesen Friedens- bzw. Siegesplan, wie Zelensky ihn nennt, den stellt er heute bei US-Präsident Biden vor. Dann gibt es endlich mehr Details. Es ist kaum abzusehen, was im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz als nächstes passieren könnte. Jetzt gibt es zunächst mal eine Forderung von verschiedenen Staaten nach einer dreiwöchigen Feuerpause. Wie erfolgreich die ist, müssen wir abwarten. Israels Armeechef Halevi hat seinen Soldaten unterdessen vorsichtshalber schon mal aufgefordert, sich auf eine Invasion in den Libanon vorzubereiten. Das geht aus einer Erklärung hervor. Bettina Meyer.
Auch wenn die politische Entscheidung dazu noch nicht gefallen ist, haben die Truppen den Einmarsch in den Libanon immer wieder geübt. Der Oberbefehlshaber des Nordkommandos Uri Gordon sagte ebenfalls vor Soldaten, Israel habe eine neue Phase des Angriffs erreicht. Jetzt müssen wir die Sicherheitslage verändern. Wir müssen uns auf Manöver und Aktionen im Libanon vorbereiten, so der General. Ob wirklich ein Einmarsch der israelischen Truppen in den Libanon unmittelbar bevorsteht, bleibt unklar. Israels Premier Netanyahu ließ am Abend mitteilen, er könne nicht über alles ins Detail gehen. Aber er sei entschlossen, dass die Einwohner an Israels Nordgrenze in ihre Häuser zurückkehren können. Ebenfalls am Abend gab es Alarm in der Hafenstadt Eilat im Süden Israels. In den israelischen Medien ist eine Rauchwolke nach einem Einschlag im Hafen zu sehen. Berichten zufolge soll es sich um eine Drohne aus dem Irak gehandelt haben. Auch von Verletzten ist die Rede.
Die Deutsche Post will ihre Preise erhöhen. Pakete könnten demnach gut 7% teurer werden. Susanne Kimmel mit Einzelheiten.
Die Preiserhöhungen betreffen Pakete von Privatpersonen. Für Online-Großhändler sollen die Paketpreise stabil bleiben. Wann genau DHL seine Preise für private Pakete anhebt, ist noch unklar. Fest steht aber, auch das Briefporto steigt, und zwar ab dem kommenden Jahr. Der Standardbrief könnte dann 95 Cent kosten. Die Deutsche Post begründet das damit, dass sie selbst mehr Kosten hat, vor allem weil sie verpflichtet ist, überall Sendungen zuzustellen.
In Köln sind am Abend die deutschen Fernsehpreise verliehen worden. 4 Auszeichnungen gingen an die ARD-Serie Die Zweiflers. Aus Köln Friederike Müllender.
Gewohnt musikalisch eröffnete Moderatorin Barbara Schöneberger am Abend die Show in Köln zum 25. Deutschen Fernsehpreis in einem schwarzen Hosenanzug mit überdimensional großen goldenen Rüschen, umringt von Tänzern. Bei der eng getakteten Sendung blieb keine Zeit für lange Dankesreden. Länger als eine Minute durften die in diesem Jahr nicht sein. Ganze 4 Preise gingen am Abend an die ARD-Serie Die Zweiflers, darunter für die Kategorie Beste Dramaserie. Soni Melles und Aaron Alteras gewannen für ihre Rollen in der Serie jeweils in der Kategorie Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler. Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an den 94-jährigen Schauspieler Mario Adorf, der aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht in Köln bei der Preisverleihung dabei sein konnte, sich aber mit einer Videobotschaft für die Auszeichnung bedankte.
Bundesligist Hoffenheim ist mit einem Unentschieden in die Fußball-Europa-League gestartet. Beim dänischen FC Midtjylland kam die TSG nicht über ein 1:1 hinaus. Detlef Lindner.
Insgesamt war das eine sehr schwache Leistung der TSG Hoffenheim, die sich mit Glück zu diesem Unentschieden gemüht hat. Höhepunkt dabei der späte Ausgleichstreffer des eingewechselten Max Mörstedt. Der U17-Weltmeister schaffte per artistischem Seitfallzieher noch das nicht mehr erwartete 1:1 nach einer Kadaschabek-Flanke. Der FC Midtjylland war bis dahin die deutlich zwingendere, die deutlich bessere Mannschaft, die es allerdings versäumt hatte, aus ihren zahlreichen Gelegenheiten weitere Tore zu machen. Nur Osorio sorgte kurz vor der Pause per sattem Distanzschuss für die zwischenzeitliche 1:0-Führung für den dänischen Meister. Die TSG-Defensive bot eine erschreckend schwache Vorstellung. Bester Hoffenheimer war Torhüter Oliver Baumann, der bereits in der Anfangsphase durch herausragende Paraden gegen Francolino, Mabu und Schinschir einen Rückstand verhinderte. Hoffenheim war in der Offensive ohne den erkrankten André Kramaric extrem harmlos, wirkte nach 3 Bundesliga-Niederlagen hintereinander auch weiterhin verunsichert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird es relativ trüb, sehr windig und auch regnerisch. Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute wird der Entwurf für das neue Tierschutzgesetz ins Parlament eingebracht. Es soll Ende Oktober verabschiedet werden. Die größte Tierschutzgesetznovelle seit Jahren ist eine historische Chance, den Tierschutz in Deutschland voranzubringen und dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz gerecht zu werden. Martin Thiel über die neue Novelle und ihre Komplexität.
Für Cem Özdemir, den Bundeslandwirtschaftsminister, ist wichtig zu betonen, dass die Überarbeitung des Tierschutzgesetzes den Tieren in Deutschland hilft. Den Tieren soll es nach der Novelle besser gehen als vorher, und zwar allen. Wildtieren, Nutztieren und Heimtieren, Katzen und Hunden. Die neue Novelle will zum Beispiel die Qualzucht bei Hunden verbieten. Kranke Dackel mit zu kurzen Beinen, Bandscheibenvorfall und Dackellähme dürften danach nicht mehr zur Zucht verwendet werden. Der Aufschrei von Hundezüchtern ist laut. Sie befürchten ein Dackelverbot. Der Minister hat Klarstellungsbedarf.
Der Dackel hat eine Zukunft. Dieses Gesetz verbietet den Dackel nicht, sondern ist ein Pro-Dackel-Gesetz, weil es dem Dackel hilft, schmerzfrei zu leben.
Es geht aber nicht nur um Dackel und Hunde. Was der Bundeslandwirtschaftsminister erreichen will, ist ein gesundes Leben ohne Leiden für alle Tiere. Und da gibt es Verbesserungsbedarf, obwohl Tierschutz seit 20 Jahren Staatsziel ist. Schon im Vorfeld gibt es 2 Lager. Die einen, denen das Gesetz zu viele Verbote enthält. Dazu gehören viele Hundezüchter, die Angst haben, dass die Auflagen zu hoch und zu streng ausgelegt werden. Auf der anderen Seite sind die Tierschützer, die finden, dass die Novelle nicht weit genug geht. Qualzucht gehört sofort verboten. Die Hundezucht ist aber nur ein Beispiel, wie komplex die neue Novelle ist. Und Heimtiere sind nur ein Bereich des neuen Entwurfs. Und die Tierschutzorganisationen sind schon jetzt der Auffassung, dass der Entwurf Tierleid verlängert und verfassungswidrig ist. Sie fordern von der Bundesregierung ein modernes, zukunftsweisendes Tierschutzgesetz und haben einen Forderungskatalog erstellt, was in ein neues Gesetz unbedingt einfließen sollte. Zu den wichtigsten Forderungen gehören unter anderem, dass chirurgische Eingriffe nur unter Betäubung stattfinden dürfen, ein Verbot der Haltung von Wildtieren im Zirkus und ein Verbot der Anbindehaltung unabhängig von der Tierart. Aber gerade letztgenannte Forderung, das Anbindungsverbot, stößt auf großen Widerstand bei Teilen der Milchviehhalter. Besonders betroffen Milchbauern in Baden-Württemberg. 7.500 Milchviehbetriebe gibt es. Aufgrund der Hälfte der Höfe werden die Kühe zeitweise oder sogar ganzjährig angebunden. Karl Entris aus Gammertingen betreibt bereits nur noch Ackerbau und Naturschutz, weil ihm die Investitionen in größere, artgerechtere Ställe zu groß waren. Und als Kreisobmann weiß er, dass viele kleine Höfe durch ein ganzjähriges Anbindungsverbot vor dem Ausstünden.
Vor allem eben in Regionen, wo strukturell schon benachteiligt sind, wie zum Beispiel der Schwarzwald oder so, wo eben auch vom Baurecht her oder vom Bau her schwierig ist, entsprechende Ställe, die dann auch mehr Platz brauchen, natürlich zu realisieren.
Tierschutz gegen Wirtschaftlichkeit. Gut ein Drittel der Milchwirtschaft betreibenden Betriebe in Baden-Württemberg könnte aufgeben, so die Befürchtungen der Branche. Aber auch das ist nur ein Beispiel für die Komplexität der Novelle des Tierschutzgesetzes. Ob bessere Haltungsformen in der Landwirtschaft oder die Qualzuchtdebatte bei Hunden, es wird noch heftig gerungen werden um das Wohl der Tiere. Ziel ist es, das neue Tierschutzgesetz, das jetzt ins Parlament eingebracht wird, Ende Oktober zu verabschieden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag will heute auch noch ein weiteres Gesetz zum Bürokratieabbau verabschieden. So sollen deutsche Staatsangehörige bei Hotelübernachtungen keine Meldebögen mehr ausfüllen müssen. Scharfe Kritik gibt es dagegen an der Absicht der Bundesregierung, die Aufbewahrungsfrist für Steuerbelege zu verkürzen. Aus Berlin Lothar Lenz.
10 Jahre lang müssen Unternehmen ihre Belege bislang aufheben, damit das Finanzamt nachträglich prüfen kann. Künftig soll die Aufbewahrungsfrist nur noch 8 Jahre dauern. Die Bundesregierung verspricht sich davon eine Kostenentlastung, vor allem des Mittelstands. Der Verein Finanzwende dagegen spricht von einer geplanten Schredderaktion. Das Gesetz erschwere die Aufklärung von massiven Steuerstraftaten wie beim Cum-Ex-Skandal. Vor Jahren hatten sich Banken mit Aktiengeschäften reihenweise betrügerische Steuererstattungen verschafft. Dabei entstand dem Fiskus ein Schaden von geschätzten 40 Milliarden Euro. Nur ein Bruchteil der Fälle wurde bis heute aufgeklärt. Finanzwende warnt davor, dass bei einer kürzeren Aufbewahrungspflicht für Steuerbelege wichtige Beweismittel über Cum-Ex-Geschäfte im Reißwolf landen könnten.
Die Ostgrenze der NATO schützen. Das sollen ab Ende 2027 auch bis zu 5.000 Bundeswehrangehörige in Litauen. Heute wird Bundesverteidigungsminister Pistorius in Litauen erwartet. Gabor Hallasch berichtet.
Es wird um die deutschen Soldaten gehen, die Brigade, die ab Ende 2027 in Litauen stationiert sein wird. Am Vormittag wird Boris Pistorius eine Rede halten vor dem Parlament in Vilnius. Die litauische Zivilgesellschaft wird dem Minister einen offenen Brief überreichen. Der Entwurf liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, der russische Angriff auf die Ukraine sei ein Krieg gegen gemeinsame europäische Werte. Die Unterzeichner bedanken sich beim Bundesverteidigungsminister und versprechen, den deutschen Soldaten und deren Familien mit Gastfreundschaft zu begegnen. Vor etwa 2 Wochen hatten Deutschland und Litauen ein Abkommen geschlossen. Es soll Rechtssicherheit schaffen, regelt zum Beispiel das Anmieten von Wohnraum oder das Eröffnen von Bankkonten. Die Bundeswehr bemüht sich, den Standort Litauen so attraktiv wie möglich zu machen. Soldatinnen und Soldaten sollen dort mit ihren Familien hinziehen. Bislang gibt es Bewerbungen, aber auch Skepsis. Ende 2027 soll die Panzerbrigade einsatzbereit sein. Es geht darum, die Ostgrenze der NATO besser zu schützen.
Wie könnte ein Flutmuseum im Ahrtal aussehen, das an die Flutkatastrophe 2021 erinnert? In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es heute die erste von 2 Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema, an der sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. SWR-Reporterin Nada Fiebes.
Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Zukunftsregion Ahrtal. Es gehe darum, dass sich Flutbetroffene abgeholt fühlen. Entsprechend soll es einen offenen Dialog unter den Oberbegriffen Dokumentation und Erinnerung geben, heißt es vom Verein. Dabei soll es zum einen grundlegend um die Frage gehen, ob die Bürger sich einen Dokumentationsort wünschen, aber auch darum, wie so ein Ort aussehen könnte. Beispielsweise als Dokumentationsstätte, Gedenkstätte oder ob es Ausstellungsflächen geben soll oder wo genau so ein Ort entstehen könnte. Die Diskussionsveranstaltung findet heute ab 18 Uhr im Alvita-Zentrum für Gesundheit und Bewegung in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.
Ab heute tagt die Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg in Freiburg. 2 Tage lang geht es dann schlicht um die Zukunft der Städte im Land. Wie können Sie die vielen und ständig wachsenden Aufgaben meistern, von Digitalisierung bis Bürgergesundheit? Ein Thema, das alle Kommunen im Land betrifft, wie kann die lebendige Innenstadt der Zukunft aussehen? SWR-Reporter Michael Hertle.
Läden machen dicht, 1A-Lagen stehen leer. Einzelhandel stärken, Gastronomie beleben, gilt Land auf Land ab als Lösung. Funktioniert nicht, so der Referent, den der Städtetag zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen hat. Donato Acucella von der Schweizer Fachschule Rapperswil wird radikale Thesen vortragen. Die Städte müssten sich vom Einkaufen und Essen gehen als tragende Säulen verabschieden. Das sei gestrig. Menschen würden in die Städte kommen, um sich wohlzufühlen. Attraktive Freiflächen begrünt und klimagerecht, Orte der Begegnung ohne Konsum. Zum Beispiel die alten Begegnungsstätte in 1A-Lage, das sei die Zukunft. Doch dafür müssten die Städte bereit sein, viel Geld auszugeben. Auf die Reaktion von Innenminister Strobel, Städtetagspräsident Mentrup und Freiburgs OB Horn ist er gespannt.
Auf dem Flugplatz in Mendig kämpfen heute Straßenwärter um den Titel der besten Schneepflugfahrer Europas. An der EM nehmen 26 Teams teil. Dazu gehören auch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Emmelshausen und der Straßenmeisterei Rennrod. SWR-Reporterin Christina Nova weiß, was da heute passiert.
Also Schnee gibt's schon mal nicht, dafür ist es noch etwas zu warm. Die Teams müssen aber zeigen, wie gut sie mit dem Schneepflug umgehen können. Dafür wurde ein 450 Meter langer Geschicklichkeitsparcours auf dem Flugplatz in Mendig aufgebaut. Hier müssen sie verschiedene Aufgaben lösen, und zwar möglichst schnell. Laut Veranstalter handelt es sich dabei um Disziplinen, die realen Situationen im Arbeitsalltag eines Straßenwärters nachempfunden sind. Statt Schnee müssen sie zum Beispiel ein Fass in eine bestimmte Position schieben oder beim Slalomfahren zeigen, dass ihnen auch enge Gassen keine Angst machen. Letztlich ist die EM also so etwas wie ein großes Trainingslager für Schneepflugfahrer.
Ja, und noch ein Wettbewerb. Ab heute wird in Pforzheim der German Cup der Heißluftballone ausgetragen. Besucher erwartet in den kommenden Tagen ein buntes Spektakel, berichtet Luisa Gie, die auch die Höhepunkte kennt.
Rund 50 Ballone in allen Größen und Formen machen mit beim 13. Internationalen German Cup 2024. Zu den Höhepunkten des German Cups gehören die 7 Wettbewerbe, bei denen der deutsche Meister ermittelt wird. 22 Teilnehmer werden hier starten und in mehreren Disziplinen gegeneinander antreten. Sie müssen dabei unter anderem möglichst zielgenau auf einem Kreuz am Boden landen. Am Freitag und Samstagabend werden beim sogenannten Night Glow Ballone bunt leuchten. Dazu gibt es von Freitag bis Sonntag ein buntes Rahmenprogramm auch für Kinder. Wer selbst gerne beim Spektakel dabei sein möchte, kann das für 8 € am Tag tun.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat ein Problem. Es ist die sogenannte Fördermittelaffäre. Heute diskutiert darüber sogar der Bundestag. Dabei geht es um den Verdacht, dass die Ministerin Wissenschaftlern den Geldhahn abdrehen wollte, weil sie politisch missliebige Meinungen vertreten haben. Hauptstadtkorrespondent Jim Bobnikschas ist dennoch ein bisschen beeindruckt.
Bettina Stark-Watzinger ist in ihren ersten 3 Jahren als Bundesbildungsministerin ein Kunststück geglückt. Und zwar eins, von dem Nachwuchszauberer lange träumen. Sich weitgehend unsichtbar zu machen. Ihre BAföG-Reformchen gelten vielen nicht als der große Wurf. Und auch hinter dem Startchancenprogramm für Schulen schweben in der Umsetzung noch einige Fragezeichen. Und sonst? Tja, war irgendwie nicht so viel. Doch wie sich das für Zauberkünstler gehört, gibt es am Ende der Aufführung noch ein großes Puff und Paff. Eine richtige Affäre, eine um die Wissenschaftsfreiheit. Mit Rücktrittsforderungen, Befragungen im Bildungsausschuss und heute sogar einer Debatte im Bundestag. Das Publikum staunt und hält den Atem an, doch ein richtiger Knalleffekt will einfach nicht eintreten. Stark-Watzinger bleibt vor allem eins: unsichtbar. Die Fördermittelaffäre schaffte es bisher kaum über Seite 3 in der Tageszeitung hinaus und Forderungen nach einem Rücktritt der Zauberkünstlerin verhallen. Ein geniales Stück Politik, könnte man sagen. Vielleicht auch ein bisschen fauler Zauber. Doch wer weiß das bei Illusionisten schon so genau?
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Jim Bobnikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.